Ich hoffe, ich darf dich aus deiner Ruhe, aus deinem Schlaf reißen. Und lass uns zusammen beten. Danke, Papa, für einen neuen Tag. Danke, Papa, Herr, dass die Sonne wieder aufgegangen ist, beziehungsweise die Erde sich weiter gedreht hat. Und du, Vater, uns einen neuen Tag schenken möchtest, Herr, gefüllt mit Kraft, mit Freude, Herr, mit deiner Gegenwart, Herr. Und ja, dafür wollen wir uns vorbereiten, das wollen wir bitten, Herr, das wollen wir suchen und begehren, Herr Jesus, durch diesen Tag zu gehen mit dir, Herr, dass wir spüren und hören, wie du uns führst, wie du uns gebrauchst in dieser Welt. Amen. Heute Morgen habe ich eine wunderbare Message für dich. Und zwar, Gott will, dass du glücklich bist. Und das meine ich überhaupt nicht oberflächlich, sondern genau, wenn du in die Bibel schaust, dann siehst du, Gott will, dass wir glücklich sind, dass wir dieses Leben, dieses kurze Leben, was wir hier auf der Erde haben, dass wir es auskosten und dass dir, ja, mehr Glück erfährt, als was wir sonst so manchmal in unserer Sprache haben, dass wir sagen, ja, da habe ich Schwein gehabt oder Mensch, du Glückspilz. Das spricht meistens von einer ziemlich kurzen Erfahrung von Glück, so wie wenn du vielleicht eine Geschäftsreise machst, du bist unterwegs, musst irgendwie zum Meeting nach Bulgarien oder sonst wohin und dann sagt der Pilot plötzlich, ich habe eine gute und eine schlechte Nachricht. Die schlechte ist, unser Flugzeug wurde gerade entführt. Das Gute ist, die Entführer, sie wollen nach Hawaii. Da musst du nicht ein Geschäftsmeeting haben, sondern kannst vielleicht Zusatzurlaub haben. Und Jesus spricht enorm viel über Glück. Und da darfst du gleich mal mit mir reinspringen in Lukas Kapitel 6, wo Jesus beschreibt, welche Menschen sind denn glücklich. Und kleine Vorwarnung, das ist ziemlich, ziemlich anders, als was wir vielleicht erwarten. Da sagt Jesus in Lukas Kapitel 6, Verse 20 und 23 lese ich da mal. Jesus blickte seine Jünger an und sagte, glücklich seid ihr Armen, denn euch gehört Gottes Reich. Machen wir gleich 21, 22 auch. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt hungern müsst, denn ihr sollt satt werden. Glücklich seid ihr, die ihr jetzt weint, denn ihr werdet lachen. Glücklich schätzen könnt ihr euch, wenn euch die Menschen hassen und aus ihrer Gemeinschaft ausschließen, wenn sie euch verachten und Schlechtes über euch erzählen. Nur weil ihr zum Menschensohn gehört, dann freut euch. Ja, ihr könnt jubeln, denn im Himmel werdet ihr dafür reich belohnt werden. So wie die Leute mit euch umgehen, so haben es ihre Vorfahren auch schon mit den Propheten gemacht. Also wer kann glücklich sein? So ist es hier in meiner Hoffnung für alle Übersetzung überschrieben. Wer darf sich glücklich nennen? Und dann kommen einige Dinge, die uns irgendwie so gar nicht schmecken. Und ich mir denke, das mag ich aber gar nicht. Ich will glücklich sein, ja, aber irgendwie anders. Und wenn ich mir denke, oh, das will ich eigentlich gar nicht, dann sollte ich vielleicht mal kurz innehalten, wer da gerade zu mir redet. Das ist nicht Psychologe A oder B, der irgendeine Theorie aufgestellt hat, sondern das ist doch mein Schöpfer. Das heißt, Jesus versteht unter Glücklichsein, unter Glück anscheinend ein bisschen was anderes, als wir täglich in Social Media und in Medien finden. Oder womit wir vielleicht aufgewachsen sind. Und wenn ich mir denke, oh wow, wenn mir was Schlechtes passiert, dann kann ich doch nicht sagen, wow, ich Glückspilz, ich wurde wieder gemobbt, wow, wie cool, yes. Sondern dann denke ich mir eher so, oh Gott, wie liebst du mich nicht mehr? Also irgendwie haben wir eine ganz andere Logik manchmal so, nach der wir gespult sind, als wir in Gottes Wort finden. Und diese Verse, die sind nicht super einfach, auf jeden Fall. Sollte ich aber verstehen, es gibt mehr. Wenn ich mir denke, das will ich ja eigentlich gar nicht, will glücklich sein schon, aber nicht so, wie Jesus das beschreibt, dann sollte ich wenigstens meine Ohren öffnen und fragen, kann es sein, dass es da mehr gibt im Leben, als das, dass ich für kurze Zeit mich glücklich fühle, um das dann am besten am nächsten Tag wieder zu verlieren, am übernächsten Tag wieder danach zu rennen. Und das ist ja wunderbar für die Wirtschaft. Weil wenn wir immer das Gefühl haben, dass wir kurz davor sind, ja, dann geben wir aus, dann rennen wir, dann strengen wir uns an, wir investieren in der Hoffnung, glücklich zu werden. Dass dieses Glück irgendwie wie ein Magnet vor mir herrennt oder wie die Karotte vorm Esel, das verrät mir natürlich die Wirtschaft nicht. Aber deshalb vielleicht sagt Gottes Wort, hey, schlag einen ganz anderen Weg ein. Genau, hier finden wir in Lukas 6 dieses Glück, was ich jetzt erleben kann, wegen der Hoffnung meiner Zukunft. Und das geht vielleicht in unserem Kopf gar nicht so eng zusammen. Wie kann ich jetzt glücklich sein, obwohl ich jetzt viele Sachen noch gar nicht erlebe, aber ich weiß, dass Dinge kommen werden. Und ich weiß, dass dieser Gott, dem ich jeden Tag begegnen darf, diese Einstellung schon hat, wie es hier über die Zukunft beschrieben wird, dass dieser Gott mich jetzt auch schon reich belohnt, dass Gott seine Türen jetzt schon jeden Tag offen hat für mich, dass mein Gott mich jetzt schon jeden Tag umarmt in seiner Liebe, dass ich angenommen bin, dass mir vergeben wurde, dass er mich sieht, wie ich bin und nicht nach dem, was ich geleistet habe. Und trotzdem geht die Bibel auch ein bisschen weiter. Und du darfst mal im Neuen Testament mit mir weitergehen zu Jakobus Kapitel 1, wo Jakobus nicht nur darüber spricht, was in der Zukunft alles Gutes auf uns wartet, sondern auch, wie wir jetzt schon glücklich sein können. Weil ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du betest ja nicht, oh Gott, lass mich bitte in 2 Jahren glücklich sein oder übermorgen oder in 20 Jahren, sondern ich will doch jetzt glücklich sein. Ich will doch heute in meinen Tag starten, mit einem Lächeln in meine Abteilung und in meine Familie reingehen und nicht sagen, ja wunderbar, heute habe ich noch miese Laune, aber preis den Herrn, übermorgen wird es bestimmt kommen. So, das ist ja auch irgendwie Quatsch. Und da lesen wir in Jakobus 1, Vers 25, wie wir heute glücklich sein können. Und zwar verwendet Jakobus dein Bild für das Wort Gottes als Spiegel. Und er sagt in Vers 25, ganz anders ist es dagegen mit dem, der nicht nur hört und es dann wieder vergisst, sondern auch danach handelt. Er beschäftigt sich gründlich mit Gottes vollkommenen Gesetz, das uns durch Christus gegeben ist und uns frei macht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wow, das klingt doch cool, oder? Ich kann mich glücklich schätzen, ich bin glücklich, weil Gott mich segnet. Und wie kann ich dahin kommen? Indem ich dieses Wort als Spiegel verwende, das mir zeigt, wer ich geworden bin. Und hier kommt ins Spiel, was am Kreuz passiert ist. Am Kreuz ist nicht nur passiert, dass meine Sünden vergeben wurden und Gott mir eine neue Chance gibt, sondern dass neues Leben in mich hineinkam. Dieses Gesetz der Freiheit oder dieses vollkommene Gesetz, das uns frei macht, das ist eine Beschreibung, was ich fähig geworden bin zu tun. Wie bei Jesus, der uns Gebote gibt, so erinnert Jakobus uns auch, es gibt Gebote, nach denen du dich orientieren musst, wenn du glücklich werden willst. Du kannst nicht einfach leben, wie du willst, ein bisschen beten und auf bessere Zeiten hoffen. Kannst du natürlich schon machen, aber das wird nicht funktionieren. Wenn ich nicht tiefer grabe nach diesem Glück, das Gott für mich hat, dann werde ich Glück nicht erleben. Beziehungsweise nicht das volle Glück. Dann werde ich vielleicht einen Segen hier oder einen Segen da erleben, aber nicht das Glück, von dem die Bibel hier spricht. Er kann sich glücklich schätzen, denn Gott wird alles segnen, was er tut. Wir kommen gleich noch zu einer Stelle, die das da noch einen draufpackt. Gott will dich so reich segnen. Er will dich so glücklich machen. Aber dafür müssen wir tiefer erkennen, von welchem Glück die Bibel redet. Und die Bibel redet nicht von einem irdischen, vergänglichen Glück, nachdem ich hinterher renne und immer das Gefühl habe, dass ich es noch nicht ganz ergriffen habe. Und deshalb, Gott hat das nicht als Strategie, uns bei der Stange zu halten. Damit ich sage, okay, jetzt habe ich das 253. Tag Frühgebet-Kampagne gemacht. Ich glaube, bald kommt das Glück, bald kommt das Glück. Ich muss nur dranbleiben, nur mehr beten, nur mehr Bibel lesen. Ich lese schon jeden Tag 15 Kapitel, ich glaube, ich muss 20 Kapitel lesen. Und du rennst und du rennst und du rennst. Das ist nicht das Glück, von dem die Bibel hier spricht. Die Bibel gibt uns einige Tipps, wie wir auch in Schwierigkeiten glücklich sein können. Und das erste ist, dass ich ein Verständnis habe, dass mein Sinn des Seins nicht im Tun liegt. Das heißt, es ist nicht darin, wie schnell ich renne, sondern zu erkennen, ich bin geschaffen für die Beziehung, für die Gemeinschaft mit Gott. Und das ist so eine wunderbare, kostbare Wahrheit, weil in den Momenten vom Versagen, die wir alle haben. In den Momenten, wo ich merke, ich versage, ich habe gesündigt, ich habe vielleicht jemanden sehr verletzt, ich habe meine Ehe vielleicht sehr geschadet, meinen Kindern sehr geschadet, ich habe die Beziehung meiner Freunde leichtfertig durch meine Ignoranz und meinen Stolz aufs Spiel gesetzt. In diesen Momenten bin ich erinnert, dass ich nicht dafür lebe, was ich alles leisten kann, was manchmal großartig ist, was manchmal aber miserabel ist. Wir alle versagen viel. Und es ist die Frage, kann ich glücklich sein, auch obwohl ich versagt habe oder immer wieder versage? Die Bibel sagt ganz klar ja. Wenn ich ein Verständnis habe, dass das der Sinn meines Lebens nicht darin liegt, wie viel und was ich tue, sondern in erster Linie, warum ich bin, nämlich für Gemeinschaft mit Gott. Und das ist dieser Ort der Gemeinschaft, wo ich mein Glück finde. Das ist diese enge Beziehung zu Jesus. Die ganze Bibel fängt an, ist sehr, sehr glücklich. Wir finden einen Garten Eden, der nicht perfekt war. Gott hat alles, am Anfang war es wüst und leer. Gott schafft was und er entwickelt es weiter. Und irgendwann kommt der Mensch mit rein und der Mensch entwickelt es weiter. Das Feld, der Weizen stand nicht fertig auf dem Feld, sondern der Mensch musste arbeiten. Und das ist keine Konsequenz der Sünde, sondern das ist Gottes Logik, wie er die Schöpfung gemacht hat. Das heißt, am Anfang war es nicht alles perfekt. Es war nicht so, dass Adam und Eva in der Hängematte lagen und nur den Mund geöffnet haben, dass die Früchte in ihren Mund fallen und sich geärgert haben, dass da ja so Samen drin sind, die man wieder ausspucken muss. Sondern Gott hat eine Schöpfung gemacht, wo er Menschen reingesetzt hat, damit der Mensch die Schöpfung quasi noch verbessert oder weiterführt in diesem Prozess. Und so ist das auch mit unserem Glück. Wir können nicht erwarten, dass ich einfach nur bete und Gott mir die perfekten Umstände präsentiert, wo ich gar nichts mehr auszusetzen hätte. Sondern Gott schenkt dir unvollkommene Beziehungen, unvollkommene Umstände, damit du daraus etwas machst. Und es ist so kostbar, wenn wir nicht nur Gott suchen, wenn wir ihn brauchen, sondern wenn wir Gott suchen, weil wir ihn lieben. Wie schön ist das, wenn Menschen deine Nähe suchen, nicht nur, weil sie dich brauchen. Ich habe das neulich so interessant mitbekommen in einem Gespräch, wo eine Person sich wirklich überraschenderweise so freundlich und gütig interessiert gezeigt hat. Um alle Nöte sich gekümmert hat. Und kurze Zeit danach kam raus, sie hat das nur getan, weil sie mit der gleichen Person mit einer anderen Person von der gleichen Abteilung ziemlich im Clinch ist. Und sich mit der Abteilung quasi wieder ein bisschen bessere Karte verschaffen wollte. Das heißt, oft, wie Menschen dich behandeln, hat nichts mit dir selbst zu tun. Das hat viel mehr mit dem zu tun, was du ihnen geben kannst. Oder was sie hoffen, dass sie von dir bekommen. Und das Gleiche im Gegenteil, wenn Menschen dich schlecht behandeln, hat das oft oder meistens nichts mit dir zu tun. Sie hatten einen schlechten Tag, sie haben versagt, sie sind fertig im Leben. Und dass dann nicht nur Gutes rauskommt aus Menschen, ist ja irgendwie auch klar. Und oft nehmen wir Sachen so persönlich und lassen unser Glück davon rauben, weil eine andere Person mich gut oder schlecht behandelt, was aber gar nichts mit mir zu tun hatte. Und das, so leben wir oft als Zahnrad, wie so einer Uhr. Ein Zahnrad dreht das nächste und ich sage, okay, meine Frau hat mich heute ein bisschen weiter nach rechts gedreht, dann kann ich dich auch ein bisschen weiter nach rechts drehen. Aber meine Finanzen haben mich gestern leider ein bisschen nach links gedreht, wieder zurückgedreht. Deshalb muss ich dich auch leider zurückdrehen. So leben wir oft. Dass wir so viele Verzahnungen haben an Hoffnungen, an Wünschen, an Bedürfnissen, an Abhängigkeiten, die mein Glück aus meiner Hand wieder rausnehmen und ich lasse einfach zu. Wäre doch cool, wenn wir im Gebet so fokussiert werden auf unser wahres Glück, dass wir unser Glück nicht einfach von der ersten Person, die mich schlecht behandelt, wieder aus meiner Hand nehmen lasse. Und erlaube, dass irgendjemand mein Rad wieder zurückdreht. Obwohl es Gott heute wunderbar nach vorne gedreht hat, ist der erste verpasste Bus, die zweite Person, die dich schlecht behandelt und die dritte Gehaltskürzung, dreht mich wieder zurück. Und dann sage ich, am Ende des Tages war es ein ganz guter Tag. Ich bin 5 Schritte nach vorne gegangen und nur 4 wieder zurückgedreht worden. Und dann sage ich, war es ein guter Tag. Das ist nicht das Glück, von dem die Bibel spricht. Sondern die Bibel spricht von einem Glück, das ich erlebe in der Gegenwart Gottes. Wie es Paulus nennt, in Christus zu sein. Diese enge Verbindung mit Gott zu haben und darin meine Erfüllung zu suchen. Bedeutet natürlich, dass ich Beziehung höher als Dienst, Beziehung höher als Segen achten muss. Mehr begehre im Gebet, in der Nähe Gottes zu sein, meine Anbetung zu bringen, als dass ich Segen erwarte. Ein weiterer Schlüssel ist Dankbarkeit, dass ich dankbar bin für das, was ich habe. Und dann sagst du aber, Bernd, ich bin gerade krank. Du meinst, 2% deines Körpers sind krank? Das heißt, 98% sind gerade gesund, oder? Aber Bernd, ist gerade finanziell ein bisschen eng. Ah, du meinst, dass 3% deines Gehalts gekürzt wurden oder die Preise sich um 5% erhöht haben. Also warum nicht über die 95% dankbar sein, auch wenn ich 5% vielleicht gerade vermisse? Warum nicht über die 99% der Menschen, die mich gut behandeln, dankbar sein, anstatt dass ich mich auf die 1% konzentriere, die mich schlecht behandeln. Also warum nicht Dankbarkeit realistisch sehen und sehen, was ich alles habe? Wenn mein kleiner Zeh wehtut, ja, dann habe ich doch noch 9 andere. Und aber oft sind wir auf das eine Schlechte, wo wir hoffen, dass wenn das sich ändert, dann bin ich glücklich. Und wir verlieren uns im Warten auf unser Glück, was nie kommt. Weil wir einen menschlichen Weg gehen. Ja, ich will schließen mit Johannes 15. Ein Kapitel, das mir sehr kostbar ist und wo Jesus von diesem Glück redet, von dieser Freude redet, die wir heute erleben können. Und da sagt er in Johannes 15, Vers 9, wie mich der Vater liebt, so liebe ich euch, bleibt in meiner Liebe. Wenn ihr nach meinen Geboten lebt, wird meine Liebe euch umschließen. Auch ich richte mich nach den Geboten meines Vaters und lebe in seiner Liebe. Das alles sage ich, damit meine Freude euch erfüllt und eure Freude dadurch vollkommen wird. Jesus redet hier so klar von Geboten, die wir einhalten müssen, nicht um gerechtfertigt zu sein, nicht um von Gott geliebt zu sein, aber um seine Liebe zu erleben, um seine Freude zu erleben. Und Jesus sagt hier, ich will, dass eure Freude völlig wird, vollkommen wird. Gott will, dass ich glücklich bin. Gott will, dass ich glücklich durch diesen Tag gehe. Wenn ich nicht glücklich bin, habe ich die falsche Strategie gewählt. Eine Strategie, die mir meine Erziehung vielleicht und die Gesellschaft und die Medien präsentiert haben und die ich glaube. Die Bibel sagt, ich kann mit vollkommener Freude leben. Unabhängig meiner Umstände. Wenn ich ein paar, Halleluja. Wenn ich ein paar Sachen beachte, ist ein Verständnis zu haben, es geht mehr ums Sein als ums Tun. Es geht um Anbetung, mehr als um Segen zu erbitten. Es geht um Dankbarkeit. Und es geht um die Gemeinschaft, um die enge Gemeinschaft, in die ich zurückversetzt wurde. Und wie schön wäre, dass diese Hoffnung auf ewiges Glück, das uns erwartet im Himmel, uns jetzt schon glücklich macht, weil wir diesen neuen Weg eingeschlagen haben, weil wir erlaubt haben, dass wir unser Verständnis erneuern lassen. Und dafür können wir Gott sehr, sehr dankbar sein und danken und loben, dass wir tatsächlich glücklich sein können heute, mit Freude leben können, wenn wir den Weg von Jesus einschlagen. Danke, Papa, Herr, für dein Wort, was so klar ist, dass du uns nicht einfach eine rosarote Zukunft versprichst, die du uns lehrst und heute aber leer und unglücklich zurücklässt, sondern dass du uns einen Heiligen Geist geschenkt hast, der unser Wesen völlig neu gemacht hat. Und du beschreibst selbst in deinem Wort so klar, was deine Gebote zum Glück sind. Diese Gebote, dieser Weg, den wir einschlagen können, zu dem wir uns entscheiden können heute, der uns vielleicht nicht in der ersten Sekunde sogar sofort schmeckt. Aber wenn wir wirklich diese Sehnsucht haben, mit dir ein Leben zu führen, was glücklich ist, was von Freude erfüllt ist, dann dürfen wir heute diese Entscheidung treffen, Herr, diesen Weg einzuschlagen und zu entscheiden, ich will selbstlos dienen, ich will mehr auf dich schauen als auf Umstände, ich will von Menschen nicht erwarten, dass sie mich glücklich machen, sondern von dir. Und ich danke dir, Heiliger Geist, dass du selbst in Momenten des Versagens so treu bist, uns zu erinnern, um was es wirklich geht im Leben, dass du uns liebst, dass du uns vergibst und dass du uns neu gemacht hast, Herr. Amen. Amen.